D-Radio Wissen. Update.
Wie groß sind die griechischen Geldprobleme? Diese Frage sorgt mal wieder für Schlagzeilen, denn es gibt Berichte, wonach Griechenland bedenklich nah am Abgrund steht. Regierungschef Alexis Tsipras soll in Brüssel von einer drohenden Pleite gesprochen haben. Auch über den Mittelfinger von Finanzminister Yannis Varoufakis wird heute viel diskutiert. Die griechische Schuldenkrise und das Klima in der Eurozone. Unser Top-Thema im Update hier bei D-Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Yannis Varoufakis hatte seinen großen Auftritt am Abend in der Talkshow von Günther Jauch im Ersten. Auf dem wohl bisherigen Höhepunkt des Schuldenstreits zeigte sich der griechische Finanzminister zum ersten Mal in einer großen Live-Sendung im deutschen Fernsehen. Vorgestellt wurde er als Euro-Schreck. Dabei ging es auch um die aktuelle Lage des griechischen Staatshaushaltes. Nach den Worten von Varoufakis offenbar alles halb so wild.
Wir haben die moralische Pflicht, dafür zu sorgen, dass dieses Ideal Europa, dieses Projekt Eurozone am Leben bleibt. Und genau deshalb wenden wir Finanzminister so viel Zeit auf, um sicherzustellen, dass Liquiditätsprobleme, unbedeutende kleine Liquiditätsprobleme, da nicht Europa auseinandertreiben.
Eine Formulierung, die angesichts anstehender Milliardenzahlungen bei Moderator Günther Jauch eine Frage aufwirft.
Herr Minister, können Sie uns erklären, wie Sie die Liquiditätsprobleme Griechenlands als unbedeutend bezeichnen können?
Eine direkte Antwort auf diese Frage blieb aus. Varoufakis sagte aber, dass er damit rechnet, dass sein Land die Haushaltsprobleme lösen kann.
Wir in der griechischen Regierung tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass alle Gläubiger ihr Geld zurückbekommen, aber gleichzeitig auch, dass unsere Rentner, Pensionäre, unsere Mitarbeiter rechtzeitig ihr Geld bekommen.
Auch die deutschen Steuerzahler, sagte Varoufakis, würden am Ende jeden Euro zurückerhalten. Der griechische Finanzminister gab sich verglichen zu früheren Äußerungen versöhnlich und überzeugt von der europäischen Idee. Er warb für die Einigung Europas und rief dazu auf, Stereotype abzubauen. Dazu wenig passend war allerdings der Ausschnitt aus einer Rede, die in der ARD-Sendung gezeigt wurde. Sie stammte aus dem Jahr 2013, also der Zeit, in der Varoufakis noch nicht in der griechischen Regierung war. Darin sagt er, Griechenland habe Deutschland den Stinkefinger zeigen sollen. Das war allerdings indirekt gemeint. Varoufakis bezog sich auf die Situation der Schuldenkrise im Jahr 2010. Dennoch, es blieb das Bild des Ministers mit ausgestrecktem Mittelfinger. Und das war Varoufakis Reaktion darauf.
Dieses Video ist falsch. Das ist so montiert worden. Ich habe so etwas nie gemacht. Ich schäme mich dafür, dass man mir das zutraut, ein solches Video. Ich bin sicher, das haben Sie nicht gewusst. Aber das ist getürkt. Wirklich wahr, diesen Finger habe ich nie gezeigt.
Günther Jauch sagte zu, dass seine Redaktion die Echtheit des Videos noch einmal besonders genau überprüfen will. Nicht im deutschen Fernsehen, sondern in einem Zeitungsinterview hat sich der Chef der griechischen Regierung Alexis Tsipras geäußert. Er lehnt Einsparungen zur Sanierung der Finanzen weiter ab. Er sagte, auf welche Hindernisse man auch immer stoßen wird bei den Verhandlungen, unter seiner Regierung werde es keine Rückkehr zur extremen Sparpolitik geben. Diese Politik sei gescheitert, nicht nur in Griechenland, sondern in ganz Europa. Der grüne Europapolitiker Sven Giegold sagte im Deutschlandfunk, die griechische Regierung müsse das Klima für Investitionen verbessern. Außerdem sollten die vermögenden Bürger stärker besteuert werden. Giegold findet, dass ein neuer Kurs in der Schuldenpolitik her muss, weg vom strengen Sparen, so wie ihn die Bundesregierung befürwortet.
Wenn wir das nicht machen, wird Griechenland seine Probleme nicht lösen und wir werden womöglich bald eine eskalierende Situation in Frankreich bekommen. Ich befürchte, die jetzige Politik der Bundesregierung ist eine Wahlkampfhilfe für Le Pen.
Noch hat Griechenland offenbar Geld in der Kasse. Heute war der Stichtag für eine Rückzahlung an den Internationalen Währungsfonds. Die Nachrichtenagentur dpa meldet, dass die griechische Regierung die Frist eingehalten hat und knapp 590 Millionen Euro an den IWF überwiesen hat. In diesem Monat stehen allerdings noch weitere Zahlungen an.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz ist Varoufakis Auftritt bei Günther Jauch ein Aufreger. User, ach so ist das, ärgert sich bei tagesschau.de. Unbedeutende Liquiditätsprobleme. Mal im Ernst, als ich das gehört habe, ist mir auch nichts mehr eingefallen. Ich bin gegen die Sparpolitik der Troika, aber der Typ scheint ein Blender zu sein. Da war nicht viel Konstruktives zu hören, verschenkte Sendezeit. Bei Spiegel Online schreibt Didis04, Floskeln, Plattitüden, Rumgeeier, plumpes Anbiedern. Ziemlich peinlich, was da von Varoufakis kam. Man bekommt immer mehr den Eindruck, dass dieser Mann mit jeder ihm zugetragenen Aufgabe überfordert ist. Wäre ich Grieche, würde ich mein Erspartes ganz schnell von der Bank holen. Ach warte, das machen sie ja schon. Etwas gelassener sieht es User Shantuma bei tagesschau.de. Griechenland braucht ein Wirtschaftswachstum, damit die Schuldenlast verringert wird. Eine Förderung der Wirtschaft würde auch etwas gegen die Jugendarbeitslosigkeit von über 60% tun. Ich werde bei meinem morgigen Einkauf mal schauen, ob ich griechische Produkte finde. Irgendwie muss man ja versuchen, seine Steuergelder zurückzubekommen. User Kernschatten lobt den Auftritt des griechischen Finanzministers gestern bei Jauch im Forum der Süddeutschen Zeitung. Varoufakis nimmt kein Blatt vor den Mund. Ich mag das, wenn Politiker ab und zu mal den Mittelfinger heben.
Was sonst noch wichtig war?
Heute vor einem Jahr gab es eine heftig umstrittene Volksabstimmung auf der Krim. Darüber, ob sich die ukrainische Halbinsel an Russland anschließt. Das ist heute auf der Krim gefeiert worden. Der russlandtreue Republikchef Sergei Aksionow verteidigte den Volksentscheid als demokratisch. Es sei eine Wahl der Krimbürger gewesen zwischen der Ukraine, Blut und Krieg oder Russland, Frieden und Stabilität. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko sagte, er werde niemals das souveräne Recht auf die Krim aufgeben. Poroschenko ist heute zu Besuch in Berlin. Er hat unter anderem mit Bundeskanzlerin Merkel darüber beraten, wie der Friedensplan für die Ostukraine vorankommt. Wegen des Staatsbesuchs aus der Ukraine konnte die Kanzlerin nicht wie sonst über die weltgrößte Computermesse schlendern. Merkel wurde auf der CeBIT in Hannover von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel vertreten. Der betonte, dass die Sicherheit von Daten besonders wichtig ist. Bedenken bei der Datensicherheit bremsen nach seiner Einschätzung gerade in kleineren Unternehmen die nötige Digitalisierung aus. Insbesondere der Mittelstand zögert demnach noch, Produktion und Dienstleistung stärker zu vernetzen und Daten wo nötig auch in fremde Hände zu geben. Ein Zögern könne aber fatal sein.
Die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Jahre wird datenbasiert sein. Die D-Economy wird Erfolg oder Misserfolg der Wirtschaft beeinflussen und grundlegend die Weichen dafür stellen.
Die stärkere Vernetzung zum Beispiel in der Industrie ist eines der zentralen Themen bei der CeBIT in Hannover. Heute war bei der Computermesse der erste Publikumstag. Die CeBIT rechnet bis Freitag mit gut 200.000 Besuchern. Aktien scheinen im Moment die richtige Strategie zu sein, wenn man Geld anlegen möchte. Der deutsche Aktienindex hat einen neuen Rekord erreicht und die 12.000-Punkte-Marke überschritten. Seit die Europäische Zentralbank angekündigt hat, Staatsanleihen zu kaufen, damit mehr Geld auf den Markt kommt, klettert der DAX immer weiter nach oben. Seit Jahresanfang ist er um mehr als 20% gestiegen. Dadurch, dass immer mehr Geld da ist, wird Geld sparen immer unattraktiver. Es gibt kaum Zinsen dafür. Aktien zu kaufen dagegen wird immer beliebter, wodurch der DAX steigt. Kritiker warnen schon vor einer Spekulationsblase. Im Gegensatz zu den steigenden Aktienkursen drückt die Geldpolitik der EZB den Eurokurs. Der Euro ist heute auf den tiefsten Wert seit rund 12 Jahren gefallen. Er war zwischenzeitlich nur noch 1,04 Dollar wert.
Was noch wichtig wird?
Hamburg oder Berlin? Diese Frage beantwortet noch heute Abend der Deutsche Olympische Sportbund. Er gibt seine Empfehlung ab, welche deutsche Stadt sich für die Olympischen Sommerspiele 2024 bewerben soll. Das Präsidium des DOSB berät darüber mit einer Expertenrunde. Im September soll die deutsche Bewerbung beim Internationalen Olympischen Komitee abgegeben werden. Vorher stimmen aber auch noch die Bürger der Gewinnerstadt darüber ab, ob sie die Olympischen Sommerspiele 2024 überhaupt ausrichten wollen. Morgen wählen die Menschen in Israel ein neues Parlament. Eine erste Prognose wird am Abend erwartet. Wie die Sache ausgeht, ist offen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wird möglicherweise abgewählt. Er ist seit 2009 im Amt. Der konservative Netanyahu hat im Wahlkampf vor allem auf das Thema Sicherheit gesetzt. Sein Herausforderer ist Yitzhak Herzog von der Arbeitspartei, Spitzenkandidat des Mitte-Links-Oppositionsbündnisses in Israel. In der Außenpolitik hat sich Herzog immer für Zugeständnisse an die Palästinenser ausgesprochen.
Und sonst in der Welt?
Politische Verfolgung ist im Iran an der Tagesordnung und es gibt hunderte Hinrichtungen binnen weniger Wochen. Der UNO-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage im Iran hat heute die schlechte Situation im Land beklagt. In Genf sagte Ahmed Shahed, dass allein in den letzten 10 Wochen dort rund 200 Menschen hingerichtet wurden. Etwa die Hälfte davon soll wegen Drogendelikten zum Tode verurteilt worden sein, manche aber auch aus politischen Gründen. Shahed berichtet, berichtet, dass in den letzten Jahren immer mehr Menschen im Iran hingerichtet wurden. 2011 waren es noch 600, 2013 dann schon knapp 700 und letztes Jahr insgesamt über 750 vollstreckte Todesurteile. Der UNO-Berichterstatter sagt, dass auch Anwälte im Iran immer stärker unter Druck stehen. In den letzten Jahren wurden Dutzende juristisch verfolgt. Er kritisiert, dass die iranische Anwaltskammer ihre Mitglieder nicht schützen kann oder will. Der weltweite Trend ist eigentlich so, dass immer mehr Frauen einer regulären Arbeit nachgehen. In Indien hat sich dieser Trend seit 2005 umgedreht. Dort gehen immer weniger Frauen arbeiten und zurzeit nur noch 33% von ihnen. Das geht aus einer Studie des Weltwährungsfonds hervor. Zum Vergleich, weltweit geht im Durchschnitt jede zweite Frau einer regulären Arbeit nach. In Deutschland sind es gut 70%. IWF-Chefin Christine Lagarde hat jetzt die indische Politik aufgefordert, mehr dafür zu tun, dass mehr Inderinnen arbeiten können. Dann könnte das Land sein Potenzial entfesseln. Den Mangel an arbeitenden Frauen nannte Lagarde eine der größten ungenutzten Möglichkeiten Indiens. Die serbische Hauptstadt Belgrad will mit einem Luxuswohnviertel zum Zentrum des Balkans werden. Seit heute kann man sich für den Kauf der geplanten Wohnungen in dem neuen Stadtviertel anmelden. Allerdings ist noch nicht klar, ob das Viertel überhaupt entstehen kann. Geplant sind Luxuswohnungen und Wolkenkratzer am rechten Sava-Ufer. Ein Bauunternehmer aus Abu Dhabi will dafür 3 Milliarden Euro investieren. Problematisch ist, dass das Areal schon bebaut ist. Dort steht zum Beispiel der alte Bahnhof und der zentrale Busbahnhof. Diese und andere Gebäude müssten abgerissen und verlegt werden. Kritiker sagen, dass für das Luxusprojekt nicht mal eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wurde. Ein Architektenverband wirft der serbischen Regierung vor, mit dem Vorhaben gegen zahlreiche Gesetze zu verstoßen. Außerdem soll der Architekt des Luxusviertels noch nie in Belgrad gewesen sein. Auch internationale Stadtplaner warnen vor dem Projekt. Sie sprechen von hohen wirtschaftlichen Risiken und wenigen Vorteilen für Belgrad.
Wissensnachrichten.
Gestern Abend ab 8:45 gab es bei Twitter eine Menge zu lesen unter dem Hashtag Meteorit. Viele Menschen in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz haben ein grünlich-helles Leuchten am Himmel beobachtet, ungefähr 6 Sekunden lang. Und dazu gab es einen lauten Knall. Anne Zuber aus den Wissensnachrichten. Mittlerweile ist klar, wahrscheinlich war es tatsächlich ein Meteor.
Ja, mehrere Experten haben sich geäußert und gehen davon aus, dass es ein Meteor war, also ein Objekt, das in die Erdatmosphäre eingedrungen ist. Und dieser Meteor ist der Erde näher gekommen, als das sonst der Fall ist. Es passiert an die 100 Mal pro Nacht, dass kleine Teilchen in die Erdatmosphäre eindringen und wir sie dann auch am Himmel sehen können. Normalerweise verdampfen diese Meteore aber dann in 70 bis 100 Kilometern Höhe vollständig. Aber dass einer Donnergeräusche auslöst, ist eher selten. Die Wissenschaftler vermuten deshalb, dass er bis auf 20 Kilometer an die Erde rangekommen ist.
Aber da muss der doch auch irgendwo runtergekommen sein.
Es kann sein, kann aber auch sein, dass er vorher noch verglüht ist. Experten halten es aber für sehr wahrscheinlich, dass er auch eingeschlagen ist. Allerdings wäre das nicht wirklich dramatisch. Die Wissenschaftler schätzen, dass das Objekt ungefähr so groß war wie eine Faust, als es in die Erdatmosphäre eingetreten ist. Und davon bleibt dann letzten Endes nicht mehr viel übrig.
Jetzt liest man manchmal von einem Meteor, manchmal von einem Meteorit, der da gesichtet wurde. Was stimmt denn jetzt?
Ausschlaggebend ist, wo sich ein Objekt genau befindet. Wenn es in die Erdatmosphäre eintritt, ist es ein Meteor. Und erst wenn so ein Meteor wirklich auf der Erde aufschlägt, nennt man ihn Meteorit.
Ah ja, wir machen direkt weiter mit Licht in der Nacht. Allerdings geht es jetzt um Straßenlaternen und Wohnbeleuchtung, also um sogenannte Lichtverschmutzung, das die Tiere und Menschen beeinflusst, ist klar. Jetzt gibt es eine neue Studie zum Einfluss auf Vögel.
Ja, es geht darum, dass Vögel unter künstlichem Licht früher anfangen zu singen. Und zwar nicht früher am Morgen, was ja relativ logisch wäre und auch schon untersucht wurde, sondern früher im Jahr. Deutsche Forscher haben 6 Singvogelarten untersucht und 4 von ihnen fangen bei viel Kunstlicht früher im Jahr an zu singen als sonst. Und zwar Rotkehlchen, Amseln, Kohlmeisen und Blaumeisen.
Heißt das, dass die Tiere jetzt besonders gestresst sind oder so, weil sie früher anfangen?
Man weiß es noch nicht ganz genau. Das wollen die Wissenschaftler jetzt genau erforschen. Sie vermuten, dass es Folgen für die Fitness der Tiere hat. Erstmal sieht das Ganze positiv aus, dass die Vögel zum Beispiel früher im Jahr brüten, weil sie früher fit sind und damit mehr Nachkommen zeugen. Allerdings kann es eben auch sein, dass dann noch gar nicht genügend Futter für die Nachkommen da ist, weil es eben einfach noch zu früh im Jahr ist. Also alles in allem ist es ziemlich wahrscheinlich wieder ein Beleg dafür, dass das künstliche Licht nachts der Natur eher schadet als nützt.
Und zum Schluss geht es noch um die Frage, was ist bei Facebook verboten und was ist gerade noch erlaubt? Das will Facebook seinen Nutzern jetzt besser erklären.
Ja, weil es wohl einfach zu viele Missverständnisse gab, welche Inhalte geteilt werden dürfen und welche nicht erlaubt sind. Die Regeln sind gleich geblieben, aber es gibt jetzt mehr Beispiele und Erläuterungen. Unter anderem geht es darum, wann ein Foto pornografisch ist. Also Brüste dürfen zum Beispiel zu sehen sein, Brustwarzen aber nicht. Oder es wird auch erklärt, was eine Hassbotschaft ist und wo die Grenze zwischen Humor und Beleidigung ist.
Facebook-Regeln, Lichtverschmutzung und ein möglicher Meteorit. Die Wissensthemen kamen von Anne Zuber.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht bleibt's überall trocken. Nur noch selten sinken die Temperaturen auf unter Null. Morgen wird's dann richtig frühlingshaft in Deutschland. Es gibt fast überall Sonne bei Werten von 12 bis 20 Grad. Am kühlsten bleibt es Richtung Ostsee.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.